Bevor wir das Wort öffnen, möchte ich zuerst beten. Treuer Herr Jesus, wir kommen zu dir in deinem Namen und danken für deine unaussprechliche Gnade, Herr Jesus, dass du uns gerettet hast, dass du in diese Welt gekommen bist, weil du nicht gehst, dass jemand verloren geht, dass wir verstehen dürfen, wer du bist, wer wir sind, Herr Jesus, dass wir uns den Glauben an dich, Herr Jesus Christus, einfach in Sicherheit wägen dürfen, dass wir in deiner Hand sind, Herr Jesus, dass wir eines Tages bei dir in der Herrlichkeit sein dürfen, völlig unverdient, Herr. Ich danke dir, Herr, für die Freiheit, die wir haben, dass wir eben einfach zusammenkommen können, um dein Wort zu hören, um dir zu singen, dich zu loben, wo du doch so wenig Aufmerksamkeit von der Welt bekommst. Herr Jesus, wir danken dir für alles, was du vollbracht hast, für alles, was du tun wirst. Wir danken dir für deine Gegenwart auch an diesem Wochenende, Herr. Bitte segne es, Herr. Segne die Gemeinschaft, öffne die Herzen und hilf uns voller Freude, Herr Jesus Christus, dir nachzufolgen. Denn wir wissen, ohne dich können wir gar nichts tun, Herr. Wir danken dir für den heutigen Abend, bitten um deinen Segen und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Geht hin in alle Welt. Das ist eigentlich das, was mich so beschäftigt hat. Was mich immer beschäftigt. Man macht sich so seine Gedanken. Soll man in die ganze Welt gehen und das Evangelium verkündigen? War das ein Ruf, der damals gegolten hat, heute nicht mehr so gilt? Haben wir Gedanken gemacht über die Zeiten? Man wird halt älter, ich werde auch älter, was man Gott sei Dank auch sieht. Aber man denkt so oft zurück, ich bin oftmals im Austausch mit meiner Frau. Und das hängt damit zusammen, nicht, dass wir unendlich viel miteinander reden. Das ist oftmals in der Ehe so. Man spricht eigentlich gar nicht so viel miteinander, wie man das mit anderen Geschwistern vielleicht tut. Ich schäme mich manchmal ein bisschen dafür, aber ich stelle es einfach fest, dass es mir auch so geht. Aber was dann bei uns so kommt, und wenn ich sage, ja, damals oder früher war es doch anders oder war es besser, das merken wir oft bei unserem jüngsten Sohn. Unser jüngster Sohn, ich weiß, er hat sicherlich keine Freude, dass ich ihn jetzt erwähne, ist auch nichts Besonderes. Er muss sich dafür gar nicht schämen oder sich groß Gedanken machen. Aber er ist jetzt halt im Alter, wie das bei uns damals auch war, zum Teil heute noch ist. Aber er hört sehr gerne und sehr laut Musik. Sehr laut. Das haben wir nicht so gemacht. Heute mit Bluetooth ist das ganz einfach. Oder du kannst da deine Musikbox mitnehmen, mit Bluetooth verbinden, das nimmt er dann auch immer schön mit, wenn es ins Badezimmer geht zum Duschen, dass diese Klänge der Musik auch in die Duschkabine klingen, dass er das alles so hört, oder? Und ich und meine Frau, wir verdrehen dann oft die Augen und denken so, diese Musik, das gefällt uns halt einfach nicht. Und dann denken wir so zurück, wie es dann so war, wie es früher so war. Ich sage also von den 70er und 80er Jahren, da war ja die Musik außerordentlich gut. Sehr gute Musik, das können viele junge Menschen auch bestätigen, dass das gute Musik war. Ich sage nicht geistliche Musik, aber gut, gute Musik. Ich spreche nicht von Schlager, ich spreche von guter Musik. Und dann kommen wir dann manchmal so in Momente rein, da hören wir wieder so ein paar Lieder aus den 80er Jahren. Da denke ich so, ach, war einfach noch anders, war so eine andere Zeit, sie waren noch nicht so verdorben. So einfach, es hat vielleicht damit zu tun, dass wir oft englische Lieder gehört haben, nicht verstanden haben, was sie gesungen haben. Aber man kommt so schnell in die Situation, wie es doch früher war. Wie war es damals? Und oft kommt man zum Schluss, ich glaube, es geht den meisten so, man denkt, es war besser. Es war besser. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ist das wirklich so? Oder liegt es einfach daran, dass wir älter werden? Dass wir einfach die Dinge vielleicht nicht mehr so ertragen, wie wir das früher ertragen haben? Kann ja auch sein, man wird älter, man hat nicht mehr so viele Nerven für dies und jenes.
Aber oftmals, auch wenn ich mit Brüdern spreche, es gibt ja einige Brüder hier, ich habe mich sehr darauf gefreut, mit ihnen Basketball zu spielen. Ich werde das vielleicht nicht tun können dieses Wochenende. Aber dann denken wir auch an die alten Zeiten, wie es damals war, als wir gespielt haben, als wir jung waren, keine Schmerzen hatten, Dinge tun konnten, die wir heute nicht mehr tun können, also ich nicht, Romano vielleicht schon, aber es geht halt einfach nicht mehr. Früher, wie es so war, habe ich mir die Frage gestellt, das hat eigentlich gar keine so große Relevanz, aber man macht sich so Gedanken darüber. Dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie war es früher nach der Bekehrung? Jeder hat sich irgendwann mal zu Jesus Christus bekehrt. Ich gehe davon aus, dass hier jeder verstanden hat, dass er Jesus Christus braucht, nicht einfach für ein gutes Leben, sondern als Retter, damit er die Herrlichkeit mit Jesus Christus sehen und verbringen darf. Und dann kommt man zum Punkt, wo man sagt, ja, damals war es auch anders. Jetzt geht es ja nicht mehr darum, um das, was um dich rum, herum so geschieht, die Menschen oder die Familie um dich rum, wie das sich verändert hat, sondern es geht eigentlich um den Punkt auch, wie du dich verändert hast. Du dich verändert hast als Christ in deinem Christenleben. Wenn du so zurückdenkst, wir wissen ja, die Anklage in Offenbarung mit die erste Liebe verlassen. Haben wir schon oft gehört, das wird auch in den Gemeinden immer wieder gepredigt. Das wissen wir ja alles auch. Aber sich zurückzuerinnern, wie es war, wenn man zu Jesus Christus gefunden hat, so die Anfangszeit, habe ich dann bei mir gemacht, ihr müsst euch selbst bei euch zurückerinnern, aber das war schon eine sehr gewaltige Zeit. Ich kann mich da an sehr viele Momente erinnern, eben, es hat ja viel angefangen, auch mit Michi und dann Romano auch, das war so unsere Anfangszeit und dann habe ich individuell nur auf mich geschaut, wie war es da? Es war ja auch viel los. Ich hatte auch, oder wir hatten als Familie auch viel um die Ohren. Und man war beschäftigt mit Arbeit, man hatte auch einen vollen Terminkalender und. Aber irgendwie schaffte man es trotzdem, ein Zeitfenster zu schaffen, nur für Jesus. Nur für ihn. Also es geht einfach darum, ihm zu begegnen, in Wort und Gebet, was wir auch so oft hören. Aber viel lief damals über das Evangelisieren. Das möchte ich heute ansprechen. Geht hin in alle Welt und prägt das Evangelium aller Kreatur. Bei mir war es so, ich konnte nicht anders. Ich spreche mit Brüdern darüber. Ich kann für meinen Teil, ich kann es nicht verstehen. Ich kann mich nicht in diese Situation hineinversetzen. Das nicht zu tun. Das fällt mir extrem schwer. Nicht, dass ich etwas Gutes oder was Besonderes wäre, aber ich kenne diese Erfahrung nicht. Ich weiß nur, wie es war, wenn ich so zurückdenke, wie war es denn so genau in deiner Anfangszeit? Da drehte sich bei mir alles nur um das eine. Ich wollte Menschen das Evangelium erklären. Ich konnte einfach nicht anders. Ich habe auch viele Menschen verärgert oder genervt. Ich weiß das auch. Aber es war ja nicht eine, primär eine bewusste Entscheidung, das tun zu müssen, sondern es war ein innerer Trieb und man konnte es nicht lassen. Das war so die Anfangszeit. Da können wir uns auch so zurückerinnern, jeder für sich selbst. Wie war es doch damals nach deiner Bekehrung? Aber ich möchte eigentlich auch nicht über das sprechen, sondern ich habe mir dann weiter Gedanken gemacht über diesen Auftrag, was wir eigentlich tun sollen. Wie war es eigentlich damals, wenn wir die Bibel lesen? Wie war es so in der Anfangszeit der Christenheit? Und da möchte ich nur einen Punkt herausnehmen und schlag bitte mal die Bibel auf in Römer Kapitel 15. Wir lesen ab Vers 17, geht mir um diesen einen Punkt in Vers 20. Römer, Kapitel 15, wir lesen ab Vers 17. Steht geschrieben, darum kann ich mich rühmen in Jesu Christus, dass ich Gott diene. Denn ich dürfte nicht etwas reden, wo dasselbe Christus nicht durch mich wirkte, die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, durch Kraft der Zeichen und Wunder, durch Kraft des Geistes Gottes, also dass ich von Jerusalem an und umher bis an Illyricum alles mit dem Evangelium Christi erfüllt habe. Und nicht sonderlich gefliessen, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name nicht bekannt war, auf das ich nicht auf einen fremden Grund baute, sondern wie geschrieben steht, welche nicht von ihm verkündiget, die sollen sehen, und welche nicht gehört haben, sollen es verstehen. Da habe ich mich in diese Situation hineingesetzt von Paulus. Wenn hier steht, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name nicht bekannt war. In dieser Anfangszeit. Also das kennen wir als solches ja nicht. Aber ich habe mich dann in die Situation hineinversetzt, wie muss es wohl gewesen sein, irgendwo hineinzukommen, sei es in eine Stadt, in ein Land, wo der Name Jesus Christus nicht bekannt war. Wo man diesen Namen nicht gehört hat. Wie evangelisierst du da? Wie kommst du rein? Sie kennen Jesus ja nicht. Ist nicht wie heute. Man stellt sich so vor, Paulus kommt in eine Stadt und spricht Leute an und fragt, darf ich mit dir über Jesus Christus sprechen? Dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist Jesus Christus? Stell dir mal vor, wie das ist. Das ist nicht heute. Heute, wenn du Menschen ansprichst und sie fragst, darf ich mit dir über Jesus Christus sprechen? Ach nein, hör mir auf. Das ist ganz eine andere Ausgangslage. Also dieses Neuland, da hineinzukommen mit der gewaltigsten Botschaft, die es überhaupt gibt. Und ihnen von Jesus Christus zu erzählen. Habe mir so vorgestellt, wie das gewesen sein muss, wo Christi Name nicht bekannt war. Man kannte ihn nicht. Eine ganz andere Art, um das Evangelium weiterzugeben. Wenn man das so hört und sich so vorstellt, und das ist übrigens heute nicht anders, wenn wir von Evangelisation reden, und es ist mir außerordentlich wichtig, dass wir verstehen, wir sind dazu berufen. Wir sind dazu berufen, das Evangelium an Menschen weiterzugeben. Da sind wir berufen dazu, das können wir nicht ändern. Gott sei Dank nicht, haben wir diesen Ruf, Menschen das Evangelium zu erklären. Und das war damals auch, aber heute ist es einfach ganz anders und trotzdem gibt es eine große Gemeinsamkeit, die wir vielleicht oft vergessen. Was uns vielleicht hilft, wenn wir das wieder mehr in den Fokus rücken, um das nicht zu vergessen, was wir zu tun haben. Wenn man das so liest, denkt man, ja, was ist das? Ich gehe irgendwo in ein Land, in einen Staat, das sind irgendwelche Menschen, sie hangen vielleicht an ihren Götzen oder sie glauben nicht an Gott, sie sind vielleicht verblendet durch philosophisches Gedankengut, was auch immer, sie interessieren sich nicht, sie zweifeln, es kann sein, es kann nicht sein, was soll es überhaupt, ich lebe nur einmal, egal was. Aber es geht nicht einfach um die Dimension, das sind irgendwelche Menschen, die noch nichts von Jesus Christus gehört haben, wie wir lesen. Und es geht nicht einfach darum, dass ein Bote kommt, ein Evangelist, ein Paulus kommt und ihnen den Namen Jesu Christi erklärt oder das Evangelium erklärt, sondern da geht es um eine ganz andere Dimension, was heute eben auch immer noch so ist. Wir schlagen mal die Schrift auf, da wird eigentlich schön erklärt in Apostelgeschichte, Kapitel 26. Paulus verantwortet sich hier und wir lesen, was er zu sagen hat über seine Begegnung mit Jesus Christus. Wir lesen ab Vers 15. Ich aber sprach: Herr, wer bist du? Er sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgest. Aber stehe auf und tritt auf deine Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich ordne zum Diener und Zeugen des, das du gesehen hast, und dass ich dir noch will erscheinen lassen. Und will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht, und von der Gewalt des Satans zu Gott zu empfangen, Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. Diese Dimension, das ist ja etwas Unsichtbares, was wir halt oft vergessen. Es ist uns viel zu oft nicht bewusst, um was für eine Dimension das es eigentlich geht. Es ist eben nicht das Einfache: Ich gehe da zu irgendwelchen Menschen und ich erzähle ihnen von Jesus Christus, sondern wir müssen verstehen, dass diese Welt im Argen liegt, dass diese Welt in Finsternis ist und dass sie befreit werden müssen von der Gewalt des Satans. Es ist uns nicht so bewusst. Man vergisst das so schnell. Und es ist immer so dieses auf der menschlichen Ebene. Ich versuche jemandem das Evangelium zu erklären und wir fragen uns oft, warum versteht er das nicht? Was kann man da nicht verstehen? Also wenn ich mir das vorstelle, wenn ich zurückdenke, wie Paulus kommt, irgendwo kannte man dann ja den Namen Jesu Christi, man fragt, darf ich mit dir über Jesus sprechen, darf ich dir erklären, wer Jesus ist, darf ich dir erklären, was Jesus getan hat? Und sie aus reiner Neugier: Ja, erzähl mal. Und dann erlebt man das so oft, ich erlebe das immer wieder mal, das beschäftigt mich einfach ein bisschen, weil ich es in der letzten Zeit nicht so oft tun konnte. Also, es beschäftigt vielleicht nicht jeden im gleichen Maße. Das mag sein. Aber für mich ist eigentlich die große Herausforderung gewesen in den letzten Monaten, nicht einfach Schmerzen zu haben oder dies und jenes geht nicht, sondern nicht mit Menschen über Jesus zu sprechen. Das war für mich eigentlich das Schwierigste in dieser Zeit. Das ist mir so richtig bewusst geworden. Ich war immer wieder im Austausch, mittlerweile brauche ich bald einen neuen Sessel, weil ich so viel da drin gesessen bin und einfach nur telefoniere und mich erquicke, wenn mir Geschwister erzählen, was sie erlebt haben, wenn sie auf der Straße waren oder mit jemandem über Jesus gesprochen haben. Dann erquickt mich das. Und das war nicht so diese Zeit und ich freue mich auch immer, aber es war eine große Herausforderung, es nicht tun zu können. Wie gesagt, das betrifft vielleicht nicht jeden im gleichen Maße. Mich hat es sehr beschäftigt, mich hat es traurig gemacht, es nicht tun zu können. Und ich erinnere mich an viele Momente auch, und viele von euch kennen solche Momente auch. Man ist irgendwo vielleicht draußen, man nimmt sich vor, mit Menschen über Jesus Christus zu sprechen. Und dann siehst du irgendwelche Menschen, ich habe das immer wieder mal erlebt, auch Menschen, die dir in diesem Moment, wenn du sie siehst, sie werden dir so richtig schwer aufs Herz gelegt. In diesem Moment, so, du weißt einfach, ich muss unbedingt mit diesen Menschen sprechen. Und vielleicht hattest du im ersten Anlauf den Mut, nicht es zu tun. Das kann dir mal passieren, je nach Umständen, dass du diesen Moment dann nicht gepackt hast. Aber vielleicht kehrst du dann wieder um. Und du weißt einfach, ich muss es ihm oder ihr sagen, weil du den Eindruck hast, der Mensch muss das dringend hören jetzt. Und dann erlebe ich so Situationen, wie gesagt, nicht lange her habe ich das erlebt, sehe ich eine Frau, wo du sofort siehst, es geht ihr überhaupt nicht gut. Eine richtig arme, verlorene Seele. Du siehst das.
sie tut auch nicht viel dafür, das irgendwie zu verbergen. Vielleicht auch ein Hilferuf aufgrund dessen, wie sie sich verhält, dass sie Hilfe braucht. Schwer zu sagen. Und es ist ja nicht immer einfach, dahin zu gehen und dann den Menschen zu erklären, wie wichtig es wäre, dass sie Jesus als ihren Erlöser aufnehmen. Dass das einfach das ganz Zentrale ist des Menschenlebens. Und man versucht mit aller Vorsicht, diesen Menschen zu konfrontieren, und man überlegt sich auch, was soll ich denn eigentlich sagen? Ist ja nicht wie früher. Darf ich mit ihnen über Jesus sprechen? Das haben wir oft versucht. Darf ich mit dir über Jesus sprechen? Ach, hör mir auf. Nein, alles, aber nur nicht das. Das erleben wir auch immer wieder. Und dann überlegst du, wie gehst du auf diesen Menschen zu? Wie findest du einen Eingang, dass du das erklären kannst? Und in deiner Unbeholfenheit fällt dir Gott sei Dank ein, dass du ja beten könntest. Dass du einfach betest, Herr, bitte schenk mir einen Eingang. Und es ergibt sich vielleicht dann die Situation, wo sich die Türe so ein Spalt auftut und du siehst, da kannst du jetzt reinkommen, oder? In aller Vorsicht. Und dann merkst du, wie sie gar nichts wissen wollen. Wie sie in ihrer großen seelischen Not und auch allen anderen Nöten, die nicht zu verkennen sind, dich damit abfinden musst, dass sie das Kostbarste, das es gibt, ablehnen. Dass sie dem gar keine Chance geben. So viele Menschen, die geben, ich finde es immer so tragisch, wenn wir sagen müssen, gib doch Jesus eine Chance. Nein, er hat dir eine Chance gegeben, aber so funktioniert das mit den Menschen, ohne es mal auszuprobieren, ohne mal hinzuhören. Einfach mal, ja gut, erzähl mir was, aber ich erzähle dir dann auch was, du hörst mir zu, dann höre ich dir auch zu, was auch immer, und wir hören ja zu. Ist ja nicht so. Wenn wir über Jesus sprechen dürfen, dann nehmen wir viele Opfer auf uns. Dann hören wir uns auch eine halbe Stunde Müll an. Aber Hauptsache, wir können dann über Jesus sprechen. So geht es mir und ich hoffe, es geht dir auch so. Amen. Und dann frage ich mich, warum? Warum erkennen Menschen das nicht? Es steht eben, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Wir verstehen viel zu wenig, wie es ist in dieser geistigen Welt. Wir verstehen das nicht, weil wir es eben nicht sehen können. Das Unsichtbare nehmen wir nicht gleich wahr wie das Sichtbare. Das ist sehr einfach zu verstehen. Und trotzdem lässt uns Gottes Wort immer wieder wissen, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Wir wissen, wir lesen über die Gewalt des Satan und dass sie in Finsternis sind. Finsternis! Das ist etwas, was wir gut fassen können. Ich habe jetzt in dieser Zeit eine ganz spezielle Erfahrung gemacht mit, sag mal, Dunkelheit. Und sich in der Dunkelheit zurechtfinden. Wie gesagt, momentan ist es so, ich laufe nicht so federleicht. Wirklich, wenn ihr mich am Morgen sehen würdet, das ist jetzt so, aufgrund von all dem, was mich jetzt gerade so betrifft, könnt meine Frau fragen. Ich sage es immer, wenn es so weit ist, dass meine Frau Mitleid mit mir hat, muss schon still sein. Und es ist so. Ich stehe am Morgen auf, normalerweise, am Morgen ist das so, ich kann meine Arme nicht bewegen. Das ist wirklich so, es ist irgendwo auch lustig. Weißt du, diese Hilflosigkeit, du bist da und denkst, es kann doch nicht sein. Du kriegst die Arme nicht hoch. Also es ist wirklich so. Ich kann mich abstützen vom Bett. Ich muss das mit Bauchmuskulatur machen, muss ich mich da hochheben, funktioniert noch. Und dann kommt das Knie. Und ich weiß nicht, ob das mit den Medikamenten zu tun hat oder so, aber neuerdings seit ein paar Monaten muss ich auch öfter auf Toilette Wasser lösen, auch in der Nacht. Und ich möchte nicht in der Nacht das Licht anmachen, dass meine Frau nicht gestört ist im Schlaf. Und dann versuche ich mich so in der Dunkelheit auf die Toilette zu bewegen. Mit diesen Erscheinungsformen kämpfe ich mich durch das Zimmer, durch die Dunkelheit. Und unglaublich. Also ich sehe da nichts. Ich bin ja Linsenträger, habe dann auch natürlich die Linsen nicht drin. Aber sehe ja sowieso nicht. Und diese Bewegungen haben nichts mit einer gesunden Agilität zu tun. Bewege mich da Richtung Toilette und kann dann auch nicht, wir Männer haben den Vorteil, wir dürfen in gewissen Orten zumindest noch stehen. Aber es ist auch nicht so einfach, weil ich das Gewicht nicht verlagern kann. Also versuchst du mal einbeinig zu pinkeln, dann verstehst du, was ich meine. Aber es ist so eine Hilflosigkeit, die ich dann so feststelle, wenn ich mich durch die Dunkelheit bewege. Manchmal, wir haben auch so einen Querbalken noch da, gerade beim Bett, auch schon passiert, dass ich den Kopf angeschlagen habe. Aber es ist einfach echt hilflos, dieser Moment, diese Situation, bis ich endlich angekommen bin. Und das hilft mir ein bisschen wieder mal zu verstehen, was wir eben nicht verstehen, wenn wir von Finsternis sprechen, von geistiger Finsternis, wie die Finsternis sich so über diese Welt gehüllt hat, sich so breit gemacht hat, wie der Gott dieser Welt der ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht erkennen, das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi. Welcher ist das Ebenbild Gottes? Sie können es nicht sehen. Und dann verstehst du manchmal, wenn du mit Leuten sprichst, das ist nicht einfach ein Doofer oder ein Ignorant. Er kann es einfach nicht erkennen. Das passiert so oft. Und das ist diese Dimension, die wir uns ins Bewusstsein rufen müssen, wenn wir davon sprechen, wir verkündigen das Evangelium Jesu Christi. Das ist wirklich gewaltig, was wir nicht vergessen dürfen. Diese geistige, diese unsichtbare Welt und wie sie auf Menschen einwirkt. Das ist ein Fakt, den wir schnell übersehen, beim Misserfolg. Wenn wir nicht verstehen, warum hören sie nicht? Warum sehen sie nicht? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Man kann es nicht oft genug betonen und trotzdem fassen wir es immer noch zu wenig. Zurück zu der Anfangszeit nach der Bekehrung haben wir viel erlebt. Wir gingen auf die Straße, wir haben gepredigt, wir haben gesungen und da war uns echt bewusst, dass es ein geistiger Kampf ist. Wir haben da wirklich Dinge erlebt, es war ja Neuland für uns. Wir kommen ja aus dieser gleichgültigen Welt, wo die Basketballspieler bei uns unsere Halbgötter waren. Wir waren fixiert auf diese Dinge im Leben, die gar nicht so wichtig sind, die wir für wichtig erachtet haben. Und dann trittst du auf einmal in diese Welt ein und du machst Bekanntschaft, dass es eben nicht nur einfach um Menschen geht, nicht nur einfach, ich erzähle dir etwas über Jesus Christus, sondern dass jemand ein ganz großes Interesse hat, diese Menschen nicht loszulassen. Das ist Fakt. Der hat kein Interesse, sie einfach so ziehen zu lassen. Der setzt alles daran, ihre Sinne zu verblenden, im Würgegriff der Schlange. Das ist einfach so. Und das müssen wir einfach auch verstehen, dass Nachbar so und so, Arbeitskollege so und so, dein Chef oder deine Untergebenen, deine Nachbarn, deine Freunde, wer auch immer, dass sie gefangen sind, dass sie verblendet sind, dass sie in Finsternis sind, dass sie es nicht sehen können. Und das erlebe ich immer wieder. Und dann stellt man sich das mehr in den Fokus, dass es eben, wie die Bibel auch ganz klar aufzeigt, dass es ein geistiger Kampf ist, den wir zu kämpfen haben. Ein schöner Kampf, ein geistiger Kampf, der einzig gute Kampf. Aber den haben wir zu kämpfen. Und man vergisst das so. Wenn wir nochmals zurückgehen zu Römer 15, dann sehen wir da, Paulus eben auch noch erwähnt in Vers 20, wo er sagte, um mich sonderlich gefliest in das Evangelium zu prägen, wo Christi Name nicht bekannt war, auf dass ich nicht auf einen fremden Grund bauete. Er wollte nicht auf einen fremden Grund bauen, was der fremde Grund auch sein mag. Das spielt keine Rolle, aber wir gehen davon aus, der Grund, das wissen wir auch, das Fundament ist Jesus Christus. Es gab ja auch andere, die das Evangelium verkündigt haben, war nicht nur Paulus. Überall entstanden Gemeinden. Ich meine, es gibt ja kaum ein stärkeres Zeugnis für das Christentum, wie sich das Christentum ausgebreitet hat, wie Menschen zum lebendigen Glauben gefunden haben, wie sich ihre Leben geändert haben, wie sie nur noch für Jesus Christus gelebt haben und alles andere für Dreck achteten. Das ist Historik. Und er sagte, ich möchte nicht auf einen fremden Grund bauen. Wenn wir den Grund nehmen, es kann ja verschiedene Motivationen geben, das nicht zu tun. Kann ja ganz egoistisch gesprochen sein, nein, ich möchte selber etwas tun, das ich angefangen habe. Ich habe den Grund gelegt, da habe ich keine fremde Hilfe gebraucht. Nicht Paulus. Das kann eine Motivation sein. Ich baue nicht auf fremdem Grund. Ich gründe selber. Ganz egoistisch gesprochen. Kann sein. Kann auch sein, nein, ich glaube, trotz allem, wie mich der Herr nutzen kann, bei allem, was er durch mich wirkte, bei allem, was ich mittlerweile weiß, könnte ich unterstützend sein. Aber du kannst auch Schaden anrichten. Das ist Fakt. Paulus wollte das nicht. Er sagte einfach, ich möchte nicht auf einen fremden Grund bauen, weil er vielleicht auch seine persönliche Note einbringen möchte. Und jede Gemeinde hat so ihre eigene persönliche Note, was auch gut ist, dass jede ihren eigenen Gemeindecharakter hat, was sie ausmacht als Gemeinde und nicht das Gemeinde so, Gemeinde so, Gemeinde so, man kann sie nicht unterscheiden. Sind alle gleich, sie funktionieren gleich, sie verhalten sich gleich, sie reden gleich. Wir gehen alle zusammen auf Toilette. Also, dass jede Gemeinde ihren eigenen Charakter hat, eine eigene Note hat. Nicht, das ist besser und das ist schlechter. Aber authentisch, echt, natürlich. Und Paulus sagte, ich weiß, es funktioniert am besten, da wo ich die Arbeit beginne, wenn sie so weitergetan werden kann, mit dieser persönlichen Note, die mich als Werkzeug des Herrn ausmacht, wie er das mit allen anderen auch tut. Sondern ganz getrost dem Herrn überlassen. Er macht schon keine Fehler. Aber es ist eben auch ein wichtiger Punkt zu verstehen, wenn wir von diesem Grund reden, egal wer den Grund gelegt hat, wenn wir davon ausgehen, wir sprechen von einer sich zusammenwachsenden Gemeinde. Wenn wir davon sprechen, der Grund ist gelegt, Jesus Christus ist bekannt, das Evangelium wurde erklärt und es ist eine Gemeinde entstanden. Dann vergisst man vielleicht ein bisschen, dass es eben nicht nur um die Gemeinde geht. Wir wissen um die Notwendigkeit und die Wichtigkeit der Gemeinde, aber oftmals sind Gemeinden so fokussiert auf Gemeinde, dass sie diesen Auftrag vergessen. Dass sie vergessen, dass wir Boten, Botschafter Jesu Christi sind, die das Evangelium den Menschen näher bringen sollen. Sie können sich so erfreuen an der Gemeinschaft, sie freuen sich auf Dienstagabend, Donnerstagabend, auf Sonntag, den Gottesdienst. Sie gehen darin auf, was ein Segen ist. Aber die Gemeinde hat vor allem, so wie auch dieses Wochenende, die Funktion, damit wir gestärkt sind und eben auch rausgehen zu den verlorenen Seelen. Dass wir bemüht sind, diesen Auftrag
Geht hin in alle Welt. Wir müssen nicht überall hingehen. Es fängt an da, wo du lebst.
Diesen Menschen das vor Augen zu führen. Weißt du, heute der Name Jesus Christus, der ist sehr bekannt. Viele kennen den Namen Jesus. Er ist nicht über Paulus damals. Er kann hingehen und erzählen. Und wer ist denn Jesus? Nein, heute möchten die Leute nichts hören. Viele Menschen, bin ich so langweilig, so viele am Gehen. Aber viele Leute wollen nichts hören von dem Namen Jesu Christi. Viele, viele Menschen. Aber das sollte uns nicht hindern, den Glauben aufzugeben, die Hoffnung zu begraben, dass es Einzelne gibt, die es verstehen, denen der Herr das Herz geöffnet hat. Einzelne gibt es immer und überall. Und heute geht das so oft vergessen. Ich frage, was ich eigentlich mitgeben möchte, was mich so beschäftigt, und ich hoffe, dass es dich auch beschäftigt. Ich hoffe es wirklich, dass es dich beschäftigt. Du bist gefordert. Du. Nicht euer Pastor. Du bist gefordert. Diesen Auftrag wahrzunehmen, diesen Auftrag nachzukommen, in deinem Alltag Jesus Christus zu bezeugen. Du bist gefordert, jeder einzelne von euch. Das in aller Einfachheit, in aller Selbstverständlichkeit an verlorene Seelen weiterzugeben. Es braucht viel Weisheit heute, ist mir alles bewusst, ich erlebe es sehr, sehr oft. Und die Gemeinde sollte auch den Zweck erfüllen, dass du so gestärkt bist, dass du das tun kannst. Der Name Jesus Christus ist bekannt, aber das Evangelium der Gnade Gottes ist verborgen. Viele verlassen diese Komfortzone nicht mehr. Man geht in Gemeinde, man hat Gemeinschaft, aber man fühlt sich sehr selten angesprochen, dieser eine oder diese eine zu sein, die den Namen Jesu Christi involviert in das Evangelium der Gnade Gottes. Das ist untrennbar. Menschen näher zu bringen, dass Menschen errettet werden. Wir rühmen uns oft, wenn wir sagen, wenn wir von uns Christen reden, dann sagen wir, ja, der Herr kennt die Seinen. Er kennt dich als sein Kind. Es ist immer schön zu wissen, wenn wir uns die Frage stellen, wer ist denn ein Christ, wer ist denn errettet und wer nicht, brauchen wir uns nicht. Der Herr kennt die Seinen, es wird vielleicht ein bisschen sichtbar, manchmal wird es nicht so ganz sichtbar, spielt jetzt nicht so eine große Rolle, aber er kennt die Seinen. Aber die Frage, die sich mir stellt, solange du auf dieser Erde weilst, solange du hier als Pilger unterwegs bist, bis er dich heimholt, kennt dich die geistige Welt? Ihr kennt die Geschichte in Apostelgeschichte 19, Jesus kenne ich wohl und Paulus weiß ich wohl. Wer aber seid ihr? Kennt dich die geistige Welt? Sieht sie in dir eine Gefahr, damit du Menschen von der Finsternis ins Licht bringst? Oder bist du egal? Weißt du, viele Christen heute haben so ihre eigenen Prioritätenlisten, haben so ihre eigene Ausrichtungen, auch wenn sie das nicht offenkundig zugeben wollen. Aber man erkennt es halt schon, das Herz voll ist, geht der Mund über. Wir hören oft, über was so halt gesprochen wird. Geht uns allen gleich. Aber man sieht schon, was ist so das Zentrum deines persönlichen Lebens als Christ. Und oftmals ist es einfach eine Realität, dass man sich für so nutzlose Dinge einsetzt, Zeit investiert und vergisst, diesen Auftrag wahrzunehmen, dass verlorene Seelen aus dieser Finsternis herausgerückt werden und das Licht kommen. Wo du auch hineingekommen bist, nur durch Gottes Gnade, nichts anderes. Und es ist mir so ein großes Anliegen, weil ich weiß, das sind alle Gemeinden, die wir jetzt miteinander verbunden sind. Wir sind sehr evangelistisch ausgerichtet, auch weiß ich schon. Aber es geht eben nicht darum, dass deine Gemeinde evangelisch ausgerichtet ist, sondern du! Du! Individuell du! Du musst nicht auf die Straße gehen und das Evangelium predigen. Aber du musst allezeit bereit sein, du musst die Chancen sehen, du musst die Seelen sehen. Seelen, die darauf warten, vielleicht das Evangelium der Gnade Gottes zu hören. Du musst einfach wachsam sein. Ich glaube, jeder und jede von euch bekommt sehr viele Möglichkeiten, wenn wir wachsam sind, um Jesus Christus zu verkünden. Das kann in ganz kleinen sein. Aber es ist so unendlich wichtig. Das ist dieser Auftrag. Weißt du, wir haben in der Ewigkeit, wenn wir alle zusammen vereint sind, mit all diesen Geschwistern, alle werden wir sehen da. Auch wir werden uns wiedersehen. Und wir werden unendlich Gemeinschaft haben. Wir sollten es nicht überbetonen zu Lasten des Evangeliums. Wir sind nicht die Gemeinde, und ich hoffe, du gehst in die Gemeinde, du gehst in die Gebetszeit, du bist am Sonntag da, und vielleicht dienst du auch in der Gemeinde. Ich hoffe, du tust etwas für den Herrn, durch Gottes Gnade. Aber wir dürfen nicht die verlorenen Seelen vergessen. Und das sind so viele. Weißt du, es ist nicht überall gleich. Ich habe so Vergleichswert. Ich kenne ein bisschen, wie es in der Schweiz ist, ich weiß ein bisschen, wie es in Deutschland ist. Mittlerweile weiß ich, wie es in Palermo ist. Ich weiß es mittlerweile. Weißt du, wenn ich da sehe, wie das gelebt wird in Palermo, wenn man rausgeht und Essen bringt, zu den Leuten geht und diese verlorenen Seelen halt sieht, frage ich mich manchmal, sehen wir sie nicht, weil es nicht so offensichtlich ist, dass sie verloren sind. Also in der Schweiz ist es so, jeder hat so einen gewissen Standard, es geht den meisten gut abgesichert, es ist nicht so offensichtlich, wie arm eine Seele doch ist, aber wenn sie Jesus Christus nicht hat, ist sie unendlich verloren. Unendlich tragischer Zustand. Wir sind uns dieser Dimension einfach nicht bewusst. Dein lieber Nachbar, deine Geschwister, wer auch immer, so gut wie eure Beziehung auch sein mag, wenn sie nicht zu Jesus Christus finden, endet diese Beziehung. Irgendwann. Und ein unsägliches Leid betrifft diese Seele. Das ist Realität. Und dann, mit was haben wir heute zu kämpfen, wenn wir das abschließend noch betrachten? Paulus kam in ein Land, in eine Stadt. Als er nach Rom kam, dann selber, Apostelgeschichte 28, ja, wir haben keine Klage über dich gehört, nicht? Wir haben nur von diesem Weg gehört und dass an allen Enden widersprochen wird. Also, über Paulus gab es nicht große Klage. Sie wussten gar nicht, viele wussten gar nicht, wer Paulus ist, bis sie ihn über Jesus sprechen gehört haben. Ich meine, auch diese Grundvoraussetzung, die haben wir heute nicht, wenn du einem Dorf lebst. Nicht in einer Großstadt, wenn du in einem Dorf lebst, weißt du, wie lange geht es, bis dich jeder kennt. Wenn du einmal über Jesus Christus gesprochen hast, heißt es in einem 3000-Seelen-Dorf sofort, pass auf, da ist wieder einer von einer Sekte. Das ist so in der Schweiz. Deutschland vielleicht auch, weiß es nicht, aber das ist Realität. Sofort hast du einen Ruf, sie kennen dich nicht, sie haben nie mit dir gesprochen, sie wissen gar nicht, was du erzählst, aber sie haben eine Meinung, sie haben ein Bild über dich. Du bist so ein gehirngewaschener Verführer, der auch wieder über Jesus spricht und wir wollen gar nichts mehr über Jesus hören. Wir haben schon genug gehört, das sind unsere Voraussetzungen, mit denen haben wir zu tun, das ist Fakt. Wie schön muss es doch sein, wenn du irgendwo neu anfangen kannst, wo dich noch niemand kennt. Was für eine Freiheit. Aber es kostet dich etwas. Irgendwo, wo Jesu Christi Name bekannt ist, aber das Evangelium der Gnade Gottes nicht, Es kostet dich etwas, so anzufangen. Es kostet dich etwas. Und ich verstehe nicht, warum die meisten Christen heute in diesem Meer von Bedeutungslosigkeit treiben. Der Herr kennt dich so einen. Und wir werden irgendwann bei ihm in der Herrlichkeit sein. Dass sie nicht verstehen, dass jeder einzelne von uns diesen Auftrag wahrnehmen soll. Und ich hoffe wirklich, ihr braucht nicht euer Leben komplett zu ändern.
Doch.
Vielleicht eben schon. Vielleicht eben schon. Ich habe gesagt, diese Zeit war für mich so echt herausfordernd. Es wurde angesprochen, warum bist du so braun? Der braun-rot ist ja nicht braun. Aber weil ich einfach in letzter Zeit viel zu Hause war, ich musste immer mein Bein hochladen, da war ich halt auch oft auf dem Balkon auch, oder? Und die Sonne scheint und so. Und ich habe mir da so rausgeschaut und denke mir so, was für ein Segen, was für eine Gnade, dass Menschen da so unten durchlaufen, so unbeschwert. Einige vielleicht leicht tänzelnd oder springend und so. Denke, boah, was für eine Gnade, sich so bewegen zu können. Irgendwo hingehen zu können und das Evangelium von Jesus irgendwo erzählen dürfen. Und deswegen, für mich war es so eine Herausforderung, das nicht tun zu können. Und ich stelle es mal so in den Raum. Warum ist das bei so vielen Christen nicht so? Warum ist es bei so vielen Christen nicht so, dass sie dieses innere Verlangen haben, über Jesus Christus sprechen zu müssen? Also das ist so ein Trieb. Ich kann es nur so sagen, ich verstehe es einfach nicht. Und für mich war es so ein Segen, ich konnte dann diese Woche jetzt, hatte ich zwei Gespräche. Ich konnte wieder mal runtergehen, ich musste ein bisschen Opfer bringen. Ich konnte dann wieder mit jemandem sprechen, so eine Dreiviertelstunde, aber ich hatte meine Bandage nicht an und das Knie ist immer mehr angeschwollen und der hat das dann gesehen, ich hatte kurze Hose, war ja so warm, und der sagte so während des Gesprächs, du, was ist denn mit deinem Knie, weil das so angeschwollen ist. Aber es war mir egal, Hauptsache ich konnte mit ihm über Jesus Christus sprechen und er will jetzt das Johannesevangelium lesen. Es hat sich voll gelohnt. Und diese Freude, einfach über Jesus gesprochen zu haben und so lange nicht und diese Leere und da fehlt mir etwas und das wieder tun zu können. Ich verstehe es nicht, warum so viele Christen diese Leere nicht spüren, nicht empfinden, wenn sie nicht über Jesus Christus gesprochen haben. Bete vielleicht dafür. Ich hoffe, dass dieses Wochenende seinen Teil dazu tut, dass du dir vielleicht vornimmst, dafür zu beten, nächste Woche ein Gespräch über Jesus Christus zu haben. Du kannst dafür beten. Überlass es dem Herrn, ob du das Gespräch bekommst oder nicht. Aber schließ dich nicht eine Woche in deiner Wohnung ein. Aber bete dafür, ein Gespräch über Jesus Christus, das Evangelium der Gnade Gottes zu haben. Dass diese unsterblichen Seelen, die den Namen Jesus Christus nicht mehr hören können, verstehen dürfen, was er in seiner Gnade, in seiner Liebe, trotz allem auch für sie getan hat. Nehmt das bitte mit, diese Einleitung für dieses Wochenende. Danach gibt es gute Predigten von unseren Geschwistern. Und wir möchten jetzt auch wiedersehen. Amen.